Auf meiner Uhr ist 12.45 Uhr, glaube ich. Und die haben hier, glaube ich, so die Policy, dass sie halbwegs pünktlich anfangen. Wie sieht das Recording aus? Sind wir startklar? Alles klar. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach an. Hi, schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Kübi. Ich erzähle euch heute Quatsch über Vim. Wenn ihr hier sitzt, dann dürften die meisten von euch Vim kennen. Die, die es nicht tun, das ist einer dieser awesome Texteditoren, die es da so gibt. Genau, der andere ist Emacs, das ist ein Betriebssystem, das machen wir heute nicht. Sondern wir reden heute ein bisschen über so die Interna von Vim, die man vielleicht nicht so kennt. Konkret geht es um Register und um Makros. Und wenn am Ende noch ein bisschen Zeit ist, dann erzähle ich euch vielleicht kurz zwei, drei Worte über wie macht man eigentlich Indentation korrekt und was kann man da eigentlich alles einstellen und warum ist das eigentlich alles so kompliziert. Genau, bevor wir anfangen, vielleicht kurz irgendwie ein kleiner Einstieg. Und zwar hört man ja immer wieder Geschichten von Leuten, die irgendwie seit 4 Jahren Vim nutzen, weil sie nicht rauskommen. Und es gibt da ja irgendwie dieses Infinite Monkey Theorem, wo es irgendwie heißt, wenn man eine unendliche Anzahl an Affen nimmt und die an unendlich viele Schreibmaschinen setzt und unendlich lange tippen lässt, kommt irgendwann Goethes Faust bei raus. Und es gibt ja dieses Infinite Vim Monkey Theorem, wenn man eine unendliche Anzahl Affen nimmt, sie an unendlich viele Vims setzt und unendlich lange tippen lässt, haben sie es immer noch nicht beendet. Deswegen dachte ich, ich zeige euch kurz, wie das geht, dann könnt ihr euch nie wieder beschweren. Wenn man Vim startet, dann steht das da auch, ja. Type Doppelpunkt Q Enter to Exit. Okay. Doppelpunkt Q Enter Exit. Sehr schön. Soweit, so gut. Manchmal klappt das nicht. Zum Beispiel, wenn man sich vertippt und Q Doppelpunkt drückt. Und dann ist man hier und dann drückt man irgendwie Doppelpunkt Q und dann ist man irgendwie immer noch nicht draußen. Wenn man dann im sogenannten Command-Line-Window ist, da sind so die letzten Befehle, die man irgendwie eingegeben hat drin. Und da kann man entweder auf die letzte Zeile gehen und da Enter drücken und dann Doppelpunkt Q drücken, dann ist man irgendwie wieder raus. Genau, oder man gibt hier irgendwie, man nimmt hier dieses Q oder so und drückt da Enter, dann ist man auch raus. Genau, da kann man irgendwie seinen letzten Befehl editieren, das ist nur wieder ganz praktisch. Manchmal klappt das auch nicht, weil man irgendwann schon Q gedrückt hat und dann hat man irgendwas anderes gedrückt, dann steht da unten Recording at A und dann drückt man irgendwie Doppelpunkt Q und dann ist man auch wieder raus. Also eigentlich ist gar nicht so schwer, im Wesentlichen drückt man Doppelpunkt Q und dann ist man raus. Wenn das nicht klappt, drückt man so lange Escape und Doppelpunkt Q, bis es irgendwann dann doch klappt. Genau. Dann haben wir das irgendwie geklärt, dann können wir anfangen mit, was sind eigentlich Register in Vim. Register in Vim sind quasi Zwischenspeicher für Text. Ja? Vim stellt euch von Haus aus eine ganze Latte an Positionen bereit, in denen ihr irgendwie Text zwischenspeichern könnt, um da später irgendwie wieder drauf zuzugreifen. Alles, was man über Register wissen muss, findet man in der Hilfe, die man generell mit Doppelpunkt Help erreicht. Und wenn ich jetzt Registers eingebe, dann steht da alles drin. Und weil sich das aber niemand durchlesen will, erzähle ich euch das jetzt einfach kurz. Genau. Ganz grundsätzlich greife ich auf Register zu, indem ich ein Anführungszeichen tippe, also diese Buchstaben da oben, und dann den Registernamen. Ja, wenn hier also statt Registername der Name eines Registers stehen würde, dann würde ich quasi auf dieses Register zugreifen, wenn ich nicht gerade im Insert-Mode wäre. So. Es gibt im Wesentlichen 10 verschiedene Arten von Registern. Das erste Register, das man eigentlich ständig, wenn man Text kopiert und irgendwo wieder einfügt, implizit nutzt, ist das sogenannte unbenannte Register. Alles, was ich mit Befehlen lösche, die löschen, zum Beispiel mit D, mit C, mit S, mit X oder irgendwas anderem. Oder was ich mit Befehlen nutze, die irgendwie Dinge kopieren, meistens ist das Y, wird in das unbenannte Register geschrieben. Und wenn ich irgendetwas irgendwohin paste mit P, dann wird das auch aus dem unbenannten Register gepastet. So, wir machen mal ein Beispiel, hallo MMCD. Und wenn ich das jetzt lösche mit DD für die ganzen Teile löschen und dann mit P wieder paste, dann steht da genau hallo MMCD, weil das eben im unbenannten Register irgendwie drin steht. Ja? Also das ist quasi das Default-Register, das für alles genutzt wird. Die ganzen Dinge, die ich lösche, stehen aber nicht nur im Default-Register, sondern die stehen auch in den sogenannten nummerierten Registern. Ja, Vim hat irgendwie die Nummern 0 bis 9 für 10 nummerierte Register festgesetzt. Und das Register 0 zeigt auf den Text, den ich zuletzt gejankt habe. Und die Register 1 bis 9 zeigen auf die 9 letzten Löschungen. So, und das können wir uns mal anschauen. Wir nehmen zum Beispiel mal dieses Wort Hallo und wir janken das mal. Und jetzt steht das natürlich irgendwie in meinem unbenannten Register drin. Vielleicht sieht man jetzt sogar, wenn ich Register nutze. Genau, deswegen steht da jetzt irgendwie Hallo, wenn ich nochmal P drücke, steht da nochmal Hallo und so weiter und so fort. Okay, was wir noch wissen ist, als letztes gelöscht hatte ich irgendwie Hallo MRMCD. Das heißt, das müsste jetzt in meinem Register Nummer 1 drinstehen. Also pasten wir einfach mal aus 1 und dann steht da tatsächlich Hallo MRMCD. So, jetzt nehme ich mal diese Zeile, Hallo, 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 Hallo und lösche die. Dann steht die jetzt natürlich in meinem unbenannten Register, aber sie steht natürlich auch in Register 1 und in Register 2 steht jetzt immer noch Hallo MRMCD. Ne? Das heißt, die letzten Löschungen, die ihr so nutzt, die werden durch 1 bis 9 so durchgeschoben und das letzte, das was ihr zuletzt gejankt habt mit Y, das findet ihr in Register 0. So, jetzt kennen wir schon eine ganze Anzahl an Registern. Eine Frage, ja? Mit Anführungszeichen, siehst du da unten in der, rechts unten in der Ecke stehen jetzt so Anführungszeichen. Das heißt, ich habe Anführungszeichen getippt und erwartet jetzt den Namen eines Registers. Jetzt drücke ich 1, dann steht unten Anführungszeichen 1 und jetzt drücke ich P und dann paste ich aus Register 1. Genau, das mache ich generell mit allen Registern so. Aus dem Unbenannten drücke ich einfach nur P, dann pastet der aus dem Unbenannten Register und für alle anderen Registernamen funktioniert das genauso. Anführungszeichen, dann der Registername, was auch immer und dann P. Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Menge an Registern kennengelernt, nämlich 11 Stück. Und jetzt können wir uns einmal angucken, was da eigentlich drin steht. Und was in unseren Registern drin steht, kriegen wir raus, wenn wir Doppelpunkt Registers eingeben. Oder auch einfacher Doppelpunkt Reg. So, und dann sehen wir, das oberste Register ist unser unbenanntes Register, da steht eben Hallo, 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 Hallo drin. Dann kommt das nullte Register, da steht Hallo drin und so weiter und so fort. Genau, das sind also die Inhalte irgendwie aller meiner Register und 0 bis 9 kennt ihr schon, das Unbenannte kennt ihr auch schon, auf den Rest gehen wir jetzt langsam aber sicher ein. So, Vim hat generell ein weiteres Register, in dem Dinge drinstehen, die gelöscht wurden, nämlich das sogenannte kleine Löschregister, da greift man mit einem Minus drauf zu und da stehen Dinge drin, die kürzer sind als eine Zeile, die irgendwie gelöscht wurden. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal Hallo MRMCD schreibe und dann, keine Ahnung, zum Beispiel das Allo weg haben will und da ein I haben will, dann lösche ich das und dann schreibe ich da irgendwie ein I hin und jetzt sollte theoretisch in meinem kleinen Register genau das stehen, was ich gerade gelöscht habe, weil es eben weniger als eine Zeile ist. Genau. Dann hat Vim eine ganze Menge drei bis vier Read-Only-Register, nämlich Doppelpunkt, Punkt und Prozent. In Prozent steht an und für sich immer der aktuelle Dateiname. Den können wir einfach mal probieren hier reinzupasten und dann sagt er mir No File Name, weil die Datei, die ich gerade nutze, eben noch keinen Namen hat. Das heißt, wir speichern die vielleicht einfach mal unter mrmcd.txt. So, jetzt habe ich einen File-Name und wenn ich jetzt aus meinem Register Prozent paste, dann steht da eben genau der Name der Datei. Dann gibt es das Doppelpunktregister. Da steht gerade offensichtlich wmrmcd.txt drin. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Genau. In meinem Doppelpunktregister steht einfach das letzte Kommando drin, das ich verwendet habe. Das ist hin und wieder ganz praktisch. Und dann gibt es das Punktregister, das enthält den zuletzt eingefügten Text. Das heißt, da können wir irgendwie auch mal draus pasten und dann sehen wir, okay, das ist irgendwie nichts. Schauen wir mal, steht da irgendwie gerade was drin? Lalalala. Genau, da steht gerade nichts drin. Generell steht da eigentlich der zuletzt eingefügte Text drin. Wenn man den wieder eingeben will, ist es aber meistens deutlich schneller, einfach kurz Punkt zu drücken, statt aus dem Register Punkt zu pasten. Ja, also nutzt dafür einfach den ganz normalen Punkt. Dann gibt es das Alternate File Register Raute. Das enthält den alternativen Namen des Buffers, sprich im Wesentlichen den Namen der zuletzt geänderten Datei. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie statt mrmcd.txt die Datei, keine Ahnung, people.txt editiere, da kommen wir gleich noch zu, die brauche ich gleich noch, dann sollte in Raute jetzt mrmcd.txt drinstehen. Und wenn ich jetzt wieder mrmcd.txt editiere, dann steht in Raute people.txt drin. Ja, also das ist quasi immer die zuletzt editierte Datei, die in dem Raute-Register drin steht. Dann hat Vim ein sehr merkwürdiges oder sehr untypisches Register, nämlich das mit dem Namen ist gleich. Das ist das sogenannte Expression-Register. Und das kann ich nutzen, um Befehle auszuführen, quasi so kleine Rechnereien oder sonstige Dinge. Und das weiß ich nicht, benutzt man eigentlich sehr selten. Das ist manchmal sehr praktisch, da komme ich gleich noch zu, wie man das vielleicht benutzen kann. Aber im Wesentlichen ist die Idee, ich drücke Anführungszeichen ist gleich und dann kann ich hier sowas wie 2 plus 2 eingeben. Und dann steht hier 4. Ne? Das heißt, ich kann da quasi, ich habe quasi sowas wie einen Built-in-Taschenrechner, den ich über dieses ist-gleich-Register ansprechen kann. Wie gesagt, da kommen wir gleich in einem Beispiel zu, wie man das irgendwie praktisch nutzen kann. Genau, dann hat Vim 3 Register, in denen GUI-Auswahl drinsteht, nämlich Stern, Plus und Tilde. In dem Sternregister stehen ganz generell Dinge, die ich mit der Maus markiert habe. Ne? So Copying the Unix Way ist ja irgendwie, man markiert Dinge mit der Maus und dann geht man irgendwo hin, drückt mittlere Maustaste und dann steht das da. Das können wir kurz ausprobieren. Wir nehmen zum Beispiel, vielleicht nicht hier, sondern wir nehmen hier irgendwie so ein Wort, zum Beispiel Downloads und dann suchen wir wieder unseren Vim. Und dann pasten wir aus Stern und dann steht hier Downloads. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwie Dinge mit der Maus markiert habe, dann kann ich die aus dem Sternregister da irgendwie einfügen. Dann gibt es das Plus-Register. Das ist im Wesentlichen das Gleiche. Das funktioniert aber genau für Dinge, die ich mit Steuerung C aus einer GUI-Anwendung rauskopiert habe. Und dann gibt es das Tilde-Register, wenn ich Dinge mit Drag-and-Drop in der Vim-GTK-GUI reingezogen habe, dann stehen die irgendwie im Tilde-Register. Bei mir steht da üblicherweise nichts drin, genau deswegen wird das hier gar nicht angezeigt. Aber wir sehen, wir haben hier irgendwie das Stern-Register und wir haben hier irgendwie das Plus-Register. Genau, und da steht irgendwie so eine Adresse drin, weil ich die zuletzt aus einer GUI raus kopiert hatte. Genau. Dann gibt es, ganz generell hatten wir vorhin, dass wenn ich irgendwie Sachen lösche oder Sachen kopiere, dann werden die alle in das unbenannte Register geschrieben. Das kann aber manchmal etwas unpraktisch sein, wenn ich zum Beispiel eine Zeile löschen will und dann möchte ich noch eine Zeile löschen und dann möchte ich die vorherige Zeile irgendwie irgendwo einfügen und die Zeile, die ich gelöscht habe, ist mir eigentlich relativ egal. Dann will ich vielleicht nicht unbedingt, dass mein unbenanntes Register überschrieben wird, weil das wäre, was passiert. Oder auch wenn ich nochmal Sachen kopiere, dann wird ja mein Register 0 irgendwie überschrieben und das ist gegebenenfalls blöd. Und dafür gibt es das schwarze Lochregister Unterstrich. Das funktioniert im Wesentlichen so wie def0. Das heißt, wann immer ich irgendwas da wann immer ich das irgendwie nutze als ein Register, dann wird quasi alles weggeworfen, was da irgendwie reingeht. Und meine Register bleiben genau, unangetastet. Das heißt, wir sehen hier jetzt zum Beispiel, da steht gerade HMRMCD in meinem unbenannten Register. Das heißt, wenn ich, hier genau, da was paste, dann steht da irgendwie HMRMCD. Genau, und angenommen, ich möchte jetzt irgendwie meine Downloads löschen, aber ich möchte immer noch, dass in meinem unbenannten Register HMRMCD steht, dann würde ich also erst das Black Hole Register eingeben. Ne? Ihr seht jetzt hier unten steht irgendwie Anführungszeichen Unterstrich und dann würde ich DD drücken und dann ist das irgendwie gelöscht und in meinem unbenannten Register steht immer noch HMRMCD. Ne? Das heißt, so kann man quasi das automatische Befüllen von Registern so ein bisschen umgehen. Wenn ich versuche da raus zu pasten, kommt da irgendwie offensichtlich auch nichts raus. Das ist hier nur wieder ganz praktisch. Genau, dann gibt es als vorletztes das Register für die letzte Suche. Das ist einfach ein Slash. Da können wir einfach mal rauspasten. Dann sehen wir, dass ich offensichtlich zuletzt nach Groß Z gesucht habe. Aber ganz generell steht da eben alles drin, was man irgendwie als letztes gesucht hat. Genau, ich habe jetzt gerade eben nach Fu gesucht und jetzt steht es irgendwie in meinem Slash-Register drin. Und das, was der Inhalt dieses Registers, wird auch für HL Search verwendet. Also wenn ihr suchen macht, dann wird ja das gesuchte Wort irgendwie gehighlightet und dafür wird eben genau der Inhalt dieses Registers benutzt. Den könnt ihr natürlich irgendwie manipulieren, weil da könnt ihr ja im Wesentlichen auch alles rein kopieren oder reinlöschen oder was auch immer, was ihr so möchtet. Das heißt, ihr könnt irgendwie auch ohne Slash irgendwas einzugeben nach beliebigen Dingen suchen. Ja, wenn euch das zu langweilig ist oder ihr nach Dingen suchen wollt, die ihr schon mal gesucht habt, dann könnt ihr genau wie ihr mit Q-Doppelpunkt ins Command-Line-Window kommt, kommt ihr mit Q-Slash ins letzte Suchen-Window und dann stehen hier so die Dinge drin, die, nach denen ihr irgendwie als letztes gesucht habt. Genau. Und als letztes, als 10. Art von Registern, die es so gibt, kommen wir jetzt irgendwie zu denen, die so ein bisschen spannend sind. Das sind 26 benannte Register, die heißen passenderweise A bis Z, weil wir irgendwie 26 Buchstaben haben. Und die sind im Wesentlichen dazu da, manuell befüllt zu werden. Ja, alle Register, mit denen wir bis jetzt gearbeitet haben, werden eigentlich von Vim quasi automatisch befüllt. Irgendwie Register 1 bis 9 ja mit den zuletzt gelöschten Dingen. Das Minusregister mit kleinen Löschungen. Stern, Plus und Tilde mit irgendwie Dingen, die ihr aus einer GUI kopiert habt oder so. Und diese Register A bis Z werden üblicherweise nicht befüllt. Die befüllt ihr eigentlich manuell. Und das ist durchaus ganz praktisch, weil... Angenommen, ihr schreibt irgendwie LaTeX und wollt Dinge transponieren, so also Matrizen zum Beispiel, dann wäre das hier zum Beispiel valider Code, um genau das zu tun. Und wenn ich das jetzt öfter eingeben will, dann ist es ja irgendwie anstrengend, wenn ich das irgendwie die ganze Zeit tippen muss, weil das sind schon irgendwie sowas wie 13 Zeichen. Genau, aber was ich tun kann, ist, ich kann das einfach nehmen, es in das Register T yanken und dann jedes Mal, wenn ich es nutzen will, aus T pasten und dann habe ich das eben da. Ne? Das heißt, wenn ihr irgendwie kleine Einfügungen irgendwie dauernd machen wollt und zu faul seid, euch da irgendwie andere Wege drum zu basteln, die euch eure Programmiersprache oder was auch immer ihr gerade schreibt, geben, dann ist, man benutzt eines dieser benannten Register A bis Z dafür, ganz praktisch. Ganz grundsätzlich greift ihr damit darauf eben auch zu, indem ihr Anführungszeichen und dann den Buchstaben des entsprechenden Registers drückt, in diesem Fall T, und dann können wir daraus pasten. Und angenommen, ich möchte da jetzt irgendwie was weiteres drin haben, dann kann ich das hier auch wieder irgendwie markieren. Hoppala. Und dann nach T yanken und dann sollte es da irgendwie drinstehen. Oh nee, nicht ganz. Genau. Grundsätzlich greift ihr da mit einem kleinen Buchstaben drauf zu. Ihr könnt an Register Dinge anhängen, wenn ihr mit einem Großbuchstaben darauf zugreift. Das können wir einmal kurz probieren. Wir nehmen mal das hier und wir hängen das mal an unser Register T hinten dran. Und wenn wir jetzt aus T pasten, dann steht da eben das, was da vorher stand und dann das, was ich da gerade eben angehängt habe. Ja? Das heißt, ihr könnt die nicht nur quasi überschreiben, sondern ihr könnt die auch Ihr könnt da eben auch irgendwie Dinge dranhängen, wenn ihr den Großbuchstaben des Registers statt dem kleinen Buchstaben nutzt. So, das ist irgendwie die Übersicht, was in meinen Registern drinsteht und was ja manchmal passiert, ist, dass man irgendwie Dinge, die man in einem Register hat, eigentlich lieber in einem anderen Register hätte, weil man sieht, oha, guck mal, in Register 9 steht gerade irgendwie eine Löschung drin, die ich später noch brauche. Die hätte ich jetzt eigentlich gerne in meinem Register J oder so, weil ich die nachher noch für irgendwas bräuchte. Und dafür gibt es den Befehl Doppelpunkt let. Und dann muss ich ein Register angeben mit add zum Beispiel j und da soll jetzt irgendwie das drinstehen, was in Register 9 steht. Ja, das heißt, mit diesem Befehl würde jetzt quasi alles, was in Register 9 steht, nach Register j schreiben. Also wenn wir uns das jetzt kurz anschauen, dann sehen wir, ah ja, genau hier ist Register j und da steht genau das drin, was auch in Register 9 stand. Ja? Das heißt, man kann, wenn man das möchte, sogar so Dinge bauen, wie immer, wenn ich was lösche, dann wird das automatisch in A geschoben und dann so weiter. Das heißt, man könnte diese Register 1 bis 9 noch deutlich erweitern. Das ist halt ein bisschen Aufwand und ich weiß nicht, ob man es braucht, aber ganz generell können wir damit eben manuell Inhalte von einem Register in ein anderes Register schieben. Das ist ganz praktisch. Genau. Das war so der erste Teil zu Registern. Jetzt wisst ihr, was Register sind und hoffentlich auch, wie man sie benutzt. Gibt es dazu gerade Fragen? Ja? Mhm. Kommen wir gleich zu. Benutze ich gleich in einem Makro, dann sieht man das. Also sinnvoll ist auch so. Ne? Da muss irgendwie jeder ein bisschen gucken, was er damit macht. Ich finde immer wieder, wenn ich damit arbeite, irgendwie sinnvolle Anwendungsfälle für Register und denke mir immer wieder, oh, das ist voll cool, dass ich das jetzt irgendwie machen kann, weil ich weiß, dass es Register gibt. Aber da muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen selber gucken, was er da irgendwie machen kann, was er da irgendwie machen will. Oh, das könnte ich tun. Das tut mir leid, das wurde gerade eben nach einer Anwendung für das Ist-Gleich-Register gefragt. Ja. Die Frage war, ob Registerinhalte persistent gespeichert werden und wenn ja, wo. Wir probieren das einfach kurz aus. Wir sehen, das hier steht irgendwie in meinen aktuellen Registern drin. Ne? Wir beenden einmal. Doppelpunkt Q, Ausrufezeichen, sehr gut. Wir starten wieder Vim und schauen, was in unserem Register drin steht. Und das ist genau das, was da davor drin stand. Das heißt, die werden gespeichert. Ich bin mir nicht 100% sicher, wo die gespeichert werden. Ich glaube in Punkt Vim-Info oder so. Da steht irgendwie ganz viel Scheiß drin. Und da sollten irgendwie auch die Inhalte von allen Registern, genau, hier unten stehen die Inhalte von allen Registern drin. Ja. Das ist natürlich auch alles irgendwie nur Text, das heißt, das kannst du auch irgendwie wieder beliebig manipulieren. Damit kann man sicher ganz viele ganz, ganz tolle Dinge machen. Aber wie gesagt, wer denkt ja selber kreativ, aber da werden die eben gespeichert. Deswegen hast du sie auch in jedem Vim, in dem du sie nutzt, hast du die Register von dem Vim, den du davor genutzt hast. Genau. Weitere Fragen? Nein? Dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Und zwar reden wir kurz über Makros. Oder was heißt kurz? Was ist ein Makro? Naja, ein Makro ist genau das, was man irgendwie erwarten würde. Es ist eine Möglichkeit, einen kleinen Befehl zu definieren, den ich irgendwie ausführen möchte. Und ein relativ simples Beispiel dafür ist angenommen, und ein sehr konstruiertes Beispiel ist angenommen, ich möchte eine Liste der Zahlen von 1 bis 500 irgendwie erzeugen. Dann könnte ich jetzt ja irgendwie hingehen und mir so ein Programm schreiben, das mir die Liste von den Zahlen von 1 bis 500 ausgibt. Oder ich könnte irgendwie in meinen Browser gehen und 1, 2, 3 und so weiter irgendwie manuell hochzählen oder so. Aber so bei 70 wird das irgendwie anstrengend. Oder ich schreibe mir ein Makro. Was ich nämlich tun kann, ist, es steht hier eine 1 und ich kann einfach diese Zeile nehmen und sie nochmal da drunter kopieren. Dann steht da eine 1 und dann kann ich mit Steuerung A, das ist Vim für erhöhe die Zahl unter meinem Cursor, diese Zahl erhöhen. Und jetzt kann ich genauso hingehen und sagen, okay, jetzt machen wir das einfach nochmal und nochmal. Ja, und dann werde ich irgendwie immer in der Zeile darunter die Zahl stehen haben, die das Ganze um 1 erhöht. So, das könnte ich jetzt auch wieder irgendwie 70 Mal durchführen, aber das ist anstrengend. Deswegen schreibe ich mir einfach ein kleines, kurzes Makro, das das tut. Okay, wie sieht sowas aus? Makros ganz generell werden in Vim aufgenommen. Ja? Das heißt, ich sage quasi, okay, ich möchte jetzt ein Makro definieren, dann tippe ich einmal mein Makro, dann sage ich, okay, jetzt ist mein Makro fertig und dann habe ich mein Makro irgendwo gespeichert. Und das funktioniert mit Q und dann der Name meines Makros von A bis Z. Das heißt, ich drücke einmal Q, dann drücke ich den Namen, den ich jetzt für mein Makro verwenden will, sagen wir A, und dann steht da unten Recording at A. Ja, das heißt, er nimmt gerade ein Makro auf und wird das nachher unter A verfügbar machen. Und jetzt kann ich genau das tun, was ich gerade getan habe. Ich kopiere die Zeile, ich füge sie da drunter ein, ich erhöhe die Zahl um 1 und jetzt bin ich fertig mit meinem Makro. Jetzt drücke ich nochmal Q und jetzt ist mein Makro irgendwie gespeichert und jetzt kann ich das mit Add und dem Namen des Makros ausführen. Ja, so, jetzt sieht man das auch, ne? Ich drücke hier einmal Add und dann drücke ich A und dann führt er eben mein Makro aus. So, und weil Vim irgendwie cool ist, kann ich jetzt vor mein Makro sagen, okay, ich möchte es nicht nur einmal ausgeführt haben, sondern ich möchte es irgendwie 500 Mal ausgeführt haben. Und dann sage ich irgendwie 493 Add A und dann führt er das eben genauso oft aus, wie ich das brauche. Ja, das ist irgendwie ganz cool. So, jetzt stehe ich aber vor dem Problem, angenommen, ich möchte zum Beispiel nur die ungeraden Zahlen haben. Okay, dann könnte ich ja hingehen und sagen, ich mache das genauso wie gerade eben, aber ich erhöhe die Zahl nicht um 1, sondern ich erhöhe die Zahl irgendwie um 2 und dann tut das im Wesentlichen auch wieder genau das, was ich gerade hatte. Und ich könnte dann auch wieder hingehen und mir irgendwie ein Makro aufnehmen und das das eben genau das tut und dann dieses Makro wieder ausführen. Aber ich kann auch hingehen und das Makro, was ich schon habe, verändern. Weil in Vim ist irgendwie alles, was man so macht, Text. Insbesondere sind Makros Text. Und ich habe mein Makro ja gerade unter A gespeichert und deswegen finden wir es hier im Register A. Ja? Und das ist super, super awesome und super cool, weil das heißt nämlich, um mein Makro zu editieren, nehme ich einfach mein Makro, das steht irgendwie in, in P steht es nicht, sondern es steht irgendwie in A. Da steht jetzt mein Makro, das hier hinten, was man so ein bisschen schlecht lesen kann, ist diese Steuerung A, was ich gerade gedrückt habe, für inkrementier das mal. Genau, da komme ich vielleicht gleich auch noch zu, wie man diese Steuerzeichen erzeugt. Aber im Wesentlichen kann ich jetzt hier sowas machen wie, okay, dann ändere ich einfach mein Makro und zwar möchte ich ja nicht um 1 inkrementieren, sondern ich möchte irgendwie um 2 inkrementieren, also schreibe ich einfach eine 2 vor meinen Steuerung A, dann wird das quasi zweimal ausgeführt und jetzt nehme ich wieder dieses Makro und schreibe mir das in A rein. Ja, jetzt steht dieses neue Makro in A drin. Und jetzt kann ich wieder hier hingehen und irgendwie Add A drücken und dann wird dieses Makro ausgeführt. Ja, und ich kann irgendwie auch 500 Mal Add A drücken und dann wird es 500 Mal ausgeführt. Genau. Das ist eine dieser sehr, sehr coolen Eigenschaften, die Vim zu so einer großartigen Software machen. Ne? Im Wesentlichen ist halt irgendwie alles, was ich mit Vim verarbeite, Text. Und insbesondere sind eben Befehle in Vim auch nichts anderes als Text. Und das Ausführen von Befehlen ist halt auch nichts anderes als, da wird quasi Text ausgeführt. Und den kann ich natürlich mit Vim ganz hervorragend editieren. Und dieses Zusammenspiel macht es irgendwie sehr, sehr großartig, das Ganze zu bedienen und damit irgendwie zu arbeiten und damit irgendwie Quatsch zu machen. Genau. Das war jetzt so ein sehr, sehr simples und sehr, sehr konstruiertes Makro. Vielleicht gucken wir uns mal was ein bisschen Fortgeschritteneres an. Genau, ich habe da mal was vorbereitet. Hoppala. Oh. Puh. Ah ja, hier, genau. Ich habe so eine Liste an Leuten, die irgendwie so Software geschrieben haben, plus Geburtsdaten, plus wo sie eigentlich gerade herkommen. Und die ist per se schon gar nicht so schön, weil die halt da irgendwie nur nicht so richtig strukturiert, sondern so hintereinander drin stehen. Und deswegen wollen wir jetzt erstmal kurz ein bisschen gucken, was wir damit eigentlich so machen können. Und zwar können wir diese Liste erstmal nach Spalten sortieren, sondern erstmal dafür sorgen, dass das Ganze irgendwie halbwegs hübsch aussieht. Und dafür nutzen wir das Tool Column. Und dann haben wir mit dem Befehl gerade eben, mit Prozent sage ich, Vim arbeite mal auf der ganzen Datei, mit dem Ausrufezeichen sage ich, nutze mal einen externen Befehl, nämlich Column-T, und dann ist mir das alles schön irgendwie in Spalten angeordnet. Okay, dann kann ich das Ganze jetzt irgendwie noch nach Nachnamen, glaube ich, sortieren. Und dazu gibt es einen Sortier, dieses Programm Sort. Und das braucht aber so einen Flag und das vergesse ich immer. Und deswegen habe ich mir das passenderweise hier mal, ich glaube, in Register S reingeschrieben. Genau. Prozent Ausrufezeichen Sort minus K ist das, was ich gerade ausführen will. Und das könnte ich jetzt einfach hier hinter diesen Doppelpunkt einfügen. Das steht ja schon in meinem Register. Und das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach Anführungszeichen S drücken und dann P oder sowas, wie ich normalerweise aus Registern pasten würde. Weil ich ja gerade dabei bin, quasi was einzugeben, weil ich, wenn man so möchte, in so einem Insert-Mode bin. Und dafür kann ich Steuerung R drücken. Steuerung R ist genau dafür da, Inhalte von Registern im Insert-Mode einzufügen. Und jetzt seht ihr, dass da unten auf meinem Cursor so ein Anführungszeichen steht. Das heißt, er erwartet jetzt den Namen eines Registers. Und wenn ich jetzt das Register S nehme, dann ist da genau das, was ich haben will. Da muss jetzt, glaube ich, noch so eine 1 hinten dran. Dann drücke ich Enter und dann sehe ich, okay, das hat jetzt gerade eben meine Datei nach Nachnamen bzw. nach der ersten Spalte sortiert. Okay, das ist schon mal ganz cool. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen statt den Geburtsdaten irgendwie die Alter der Leute da stehen haben. Okay, wie machen wir das? Naja, üblicherweise würden wir jetzt auf die Spalte gehen, auf der irgendwie das Jahr steht. Das heißt, das kriegen wir hin mit irgendwie 3W, dann sind wir genau da, wo wir hinwollen. Dann löschen wir bis zum Ende des Wortes und wir fügen 2016 minus das, was wir gerade gelöscht haben, ein. Und das ist genau der Moment, in dem das Expression-Register zum Tragen kommt. Ich bin jetzt gerade im Insert-Mode. Das heißt, ich möchte jetzt etwas eingeben, was in einem Register steht, und zwar im Ist-Gleich-Register. Und was ich da eingeben möchte, ist 2016 minus das, was gerade in meinem unbenannten Register steht. Nein, das hat nicht funktioniert. Wie komme ich in mein unbenanntes Register? Ja. So, wir waren irgendwie hier. Und da möchte ich jetzt irgendwie das, was eine Expression einfügen, nämlich 2016 minus das da. Genau. Und jetzt drücke ich irgendwie Enter und dann steht da genau das, was wir haben wollten. Und dann sind wir fertig. Und dann gehen wir irgendwie noch an den Anfang der nächsten Zeile zurück, damit wir das da gleich nochmal ausführen wollen. Okay, und wenn ich das jetzt nicht nur für eine machen will, sondern für eine Person machen will, sondern irgendwie für alle, dann nehme ich mir, genau wie ich das gerade eben gemacht habe, wieder ein Makro auf. Ne? Das heißt, ich sage jetzt, okay, ich nehme mir ein Makro auf, zum Beispiel nach N. Und unser Makro ist 3W, dann sind wir da vorne, dann löschen wir das Wort, dann fügen wir irgendwie Dinge aus dem Ist-Gleich-Register ein, nämlich 2015 minus das, was wir gerade gelöscht haben. Enter, dann drücke ich noch Escape und gehe in die nächste Zeile und nochmal Q und dann sind wir irgendwie fertig und dann können wir das mit at n jetzt irgendwie ausführen und sehen, das klappt in der Theorie ganz gut. Bloß das Problem ist, ich glaube, ich habe mich da um ein Jahr verrechnet, weil ich aus Versehen oder geplanterweise 2015 statt 2016 geschrieben habe. Aber auch hier gilt, ich kann ja einfach mein Makro nehmen und das irgendwie anpassen. Ne? Hier steht jetzt, oh, da steht sogar 2016, aber wie gesagt, ich könnte jetzt hier irgendwie andere Zahlen reinschreiben und dann wieder das Ganze nehmen und nach n schreiben und dann hier wieder ausführen. Und dann funktioniert das alles wieder ganz gut. Ja, also das ist so ein Beispiel, wie man irgendwie das Ist-Gleichregister nutzen kann oder wie einfach ein bisschen kompliziertere Makros aussehen. Und das Schöne ist, man muss sich gar nicht so viel überlegen, was man da eigentlich tut, weil im Wesentlichen führt man einfach genau die Änderungen durch, die man jetzt gerade 20 Mal durchführen möchte. Die macht man eben einmal und nimmt sie dabei auf und dann spielt man sie einfach irgendwie immer wieder ab. Genau, das ist das, was irgendwie an Makros sehr cool ist und sehr spannend ist und sie sehr angenehm zu benutzen macht. Genau, gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Da hinten. Nochmal bitte? Mhm. Die Frage war, wie ich das gemacht habe, dass ich im Insert-Mode auf das Ist-Gleichregister zugegriffen habe. Genau, das funktioniert eben mit Steuerung R. Wenn ich im Insert-Mode bin und jetzt den Inhalt eines Registers einfügen möchte, dann drücke ich eben Steuerung R. Dann stehen da die zwei Anführungszeichen, das heißt, er erwartet den Namen eines Registers und jetzt kann ich zum Beispiel A drücken. Dann haben wir irgendwie unser Makro von gerade eben. Oder ich drücke eben Steuerung R, ich bin im Insert-Mode, drücke STRG R und dann ist gleich und dann erwartet der hier hinten eben die Eingabe irgendeiner Expression, zum Beispiel, keine Ahnung, 5 mal 3, drücke ich Enter, steht da 15. Genau. Weitere Fragen, weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Genau, dann habe ich noch eine dritte Sache vorbereitet. So. Und zwar möchte ich jetzt kurz irgendwie über Indentation reden. Beziehungsweise über, wie macht Vim das eigentlich mit diesem ganzen, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gestolpert seid, aber irgendwann früher oder später, wenn man sich so damit beschäftigt, dass man doch eigentlich lieber ganz gerne mit 4 Spaces einrücken würde, als mit den per Default, glaube ich, 8 und dass man irgendwie doch lieber keine Tabs hätte oder vielleicht doch, weiß man nicht so genau, dann stolpert man irgendwann früher oder später über so Optionen mit Namen wie TabStop und SoftTabStop und SmartTab und AutoIndent und was weiß ich nicht alles. Und als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, war ich sehr verwirrt. Da gab es nämlich ganz, ganz viele Optionen, die man irgendwie setzen konnte und mir war nicht so ganz klar, was tun die eigentlich. Und weil ich vermute, dass das euch nicht viel anders geht, dachte ich, ich probiere mal, da ein bisschen Sinn reinzubekommen. Und die erste Option, die man irgendwie findet, ist TabStop. Ja? Das ist bei mir in meinem Fall gerade 4 und TabStop ist nichts anderes als die Information über wie viele Columns entspricht eigentlich ein Tab. Ja, wenn ich also quasi einmal Tab drücke, wie viele Columns komme ich dann eigentlich weiter? Mir ist das gerade 4, das heißt ein Tab entspricht irgendwie 4 Columns. So, das ist die einzige Option, die man irgendwie setzen kann, die bestimmt, wie existierender Text irgendwie aussieht. Alle anderen Optionen, die man so setzen kann, ändern an existierendem Text oder an der Darstellung von existierendem Text nichts, sondern nur TabStop, weil das eben sagt, wann immer ein Tab auftritt, möchte ich, dass der so und so viel Spalten breit ist. Genau. Ob ich jetzt Tabs nutze oder nicht, wird mit der Option Expand Tab bzw. No Expand Tab gesetzt. Okay, das heißt, wir sagen mal sowas, wir setzen mal TabStop auf den Default. Das macht man, glaube ich, mit so einem Und. Genau, jetzt ist das wieder auf dem Default von 8. Und jetzt setze ich mal sowas wie Expand Tab. Und wenn ich jetzt Tab eingebe, dann sehe ich da 8 Leerzeichen und jetzt müsste ich auch sehen, wenn da ein Tab wäre, sondern aber da sind tatsächlich irgendwie nur 8 Leerzeichen. Ja, wenn ich jetzt diese Option No-Expand-Tab wieder setze, beziehungsweise wieder entsetze, das heißt, genauso No-Expand-Tab setze, Expand-Tab, dann sehen wir, wir kriegen wieder einen Tab. Ja, wenn ich jetzt Tab drücke, dann steht da wieder ein Tab, das wird bei mir eben durch diesen Pfeil hier angezeigt und wir sehen, ein Tab ist genau 8 Zeichen lang. Okay? Ja? Die Frage war, wie du das machst, dass du dir diesen Pfeil anzeigen lässt. Die Optionen sind die sogenannten List-Chars. Genau. Du kannst dir für so Steuerzeichen Zeichen setzen. In meinem Fall ist das für Tab so ein kleiner Pfeil, für ein End-of-Line dieser Haken. Das kannst du entweder lokal oder global in deiner WimRC oder wo auch immer setzen. Und wenn du dann Set-List oder Set-No-List oder so eingibst oder Set-List-Ausrufezeichen, weil das ja auch nur ein Toggle ist quasi, mit Ausrufezeichen toggle ich das immer, dann werden dir hier eben, das siehst du hier, gerade die Enden von Zeilen angezeigt, beziehungsweise auch die Tab-Characters angezeigt. Genau. Und wie gesagt, mit Tab-Stop setze ich eben fest, wie breit ist eigentlich ein Tab und mit Expand-Tab und No-Expand-Tab setze ich eigentlich fest, wenn ich Tab drücke, werden dann Spaces angezeigt oder werden dann irgendwie tatsächliche Tabs angezeigt. Genau. Bis hierhin ist das alles noch relativ klar. Ein bisschen kompliziert wird das Ganze jetzt, wenn man sich Soft-Tab-Stop anguckt. Soft-Tab-Stop ist auch nur so eine Zahl, per Default ist die 0, das heißt, ich nutze das Feature gar nicht. Sobald ich da irgendwas reinschreibe, ist das quasi die Anzahl an Columns, die ich tatsächlich beim Editieren einrücke, wenn ich einmal Tab drücke. Okay, das heißt, wir gucken uns mal an, auf was steht Soft Tab Stop bei mir eigentlich gerade. Und wir sehen, sieht so aus, als ob es nicht steht oder als ob es auf dem Default steht. Der Default ist, glaube ich, 0. Das heißt, wir setzen mal Soft Tab Stop auf sowas wie 4. Okay, und jetzt gebe ich irgendwie einen Tab ein, jetzt habe ich gerade einmal Tab gedrückt und jetzt sehe ich, wurden da irgendwie 4 Spaces hinzugefügt, ne? Weil mein aktueller Wert, Soft Tab Stop, ist auf 4 gesetzt, das heißt immer, wenn ich Tab drücke, wird um 4 Spalten irgendwie eingerückt. So, wenn ich das jetzt nochmal mache, dann sehe ich, ich bin wieder 4 Spalten weiter, das gibt zusammen 8 Spalten und 8 Spalten sind ein Tab und deswegen steht da jetzt gerade dieser Tab. Genau, wenn ich Expand-Tab, ich habe gerade Expand-Tab nicht gesetzt, wenn ich Expand-Tab setzen würde, Set Expand-Tab, und jetzt einen Tab eingeben würde, noch einen Tab eingeben würde, dann hätte ich eben genau nicht diesen Tab, sondern dann hätte ich tatsächlich irgendwie 8 Leerzeichen, weil mein aktueller Tab-Stop ja irgendwie 8 ist und weil ich ihm ja gesagt habe, mach aus Tabs mal generell Leerzeichen. Wenn ich das wieder rückgängig mache und jetzt irgendwie 2 Tabs eingebe, dann steht da ein Tab und der wird quasi genauso auch wieder gelöscht. So, das sind also quasi Optionen, die sagen, wie breit ist eigentlich ein Tab und wie weit rücke ich eigentlich ein, wenn ich einen Tab eingebe oder wie weit wird dann eigentlich quasi eingedrückt. Und es ist nun nicht die einzige Möglichkeit einzurücken, mit so, indem man Tab drückt, sondern es gibt eine weitere Möglichkeit. Wenn da irgendwie Code steht oder so, dann kann ich den ja mit spitzen Klammern einrücken und ausdrücken. Ja, ich drücke jetzt gerade zweimal die spitze Klammer nach rechts, dann wird der eingerückt und zweimal die spitze Klammer nach links und dann wird der irgendwie wieder ausgerückt. Und wie weit Einrückung und Ausrückung passiert, wird mit Shift-Width bestimmt. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie sage Shift-Set-Shift-Width und die setzen wir jetzt irgendwie auf 2, dann würde einmal nach rechts, also quasi einrücken, würde das Ganze um 2 verschieben und nochmal würde es wieder um 2 verschieben. Und jetzt sind wir mit den 4, die wir jetzt haben, plus 2 bei insgesamt 8. Und deswegen sehen wir, okay, da ist jetzt wieder ein Tab. Und dann können wir das Ganze irgendwie noch 4-mal machen. Und dann sehen wir, hier ist irgendwie der nächste Tab, weil Tabs bei mir ja immer noch irgendwie 8 Zeichen breit sind. Und jetzt haben wir es irgendwie quasi wieder um 2 reduziert. Wir haben es um 2 ausgerückt. Und jetzt sehen wir, dass wir hier 6 Spaces haben und dann erst einen Tab haben. Genau. Das sind die Optionen, die man generell so setzen kann, um irgendwie Einrückung und Ausrückung zu machen. Und da gibt es jetzt noch 3 weitere Optionen, die einem das Leben da ein bisschen leichter oder schwerer machen, je nachdem. Genau. Die erste Option, die man setzen kann, nennt sich Smart Tab. Und was das passiert ist, was das tut ist, wenn ich am Anfang einer Zeile bin und dann indentiere und dann Tab drücke, dann sollte man ja eigentlich erwarten, dass ich genau einen Tab kriege. In meinem Fall wären das 8 Zeichen, aber ich habe Soft Tab Stop gesetzt, also eigentlich nur 4 Zeichen. Aber weil ich am Anfang einer Zeile bin und Smart Tab gesetzt habe, wird, wenn ich einen Tab einfüge, nur um meine Shift Width, die ist gerade 2, eingerückt. Ja, wenn ich dann wieder Tab drücke, dann geht das genauso weiter. Das heißt, solange ich irgendwie am Anfang einer Zeile bin und da noch nichts steht, wird eben immer nur um eine Shift Width eingerückt und nicht um die tatsächliche Länge eines irgendwie Tabs. Genauso wird auch um Shift Width ausgedrückt, wenn ich irgendwie Backspace nutze. Das ist das, was die Option Smart Tab macht. Die nächste Option, die ich in dem Zusammenhang setzen kann, ist Auto-Indent. Auto-Indent tut genau das, was der Name sagt, nämlich wenn ich eine neue Zeile anfange, dann wird genau so weit indentiert, wie ich gerade bin. Ja, das ist zum Beispiel, um Text zu formatieren, sehr praktisch. Wenn ich gerade Text schreibe und den Text dann und die nächste Zeile da drunter leihen will und Auto-Indent gesetzt ist, dann wird eben da drunter direkt weitergemacht. Wenn ich Auto-Indent nicht setze, dann würde ich quasi am Anfang einer neuen Zeile anfangen. Das ist eine Option, die ich, glaube ich, überall gesetzt habe, weil ich grundsätzlich schön finde, wenn irgendwie Dinge untereinander stehen und das irgendwie ganz praktisch ist. Und dann gibt es irgendwie Smart-Indent. Smart-Indent überlegt sich so ein paar Dinge mehr, was Indentation angeht. Smart Indent ist die Option, mit der man zum Beispiel, wenn man C-Code schreibt, dann wird irgendwie nach jeder geschwungenen Klammer und nach so einer Liste an Keywords und so, wird dann irgendwie eine Ebene weiter eingerückt. Genau, was genau das noch macht, findet man wie immer in der Hilfe. Ja, da steht irgendwie drin, was da passiert. Genau, im Wesentlichen macht es Smart Auto-Indenting when starting a new line. Genau, und rückt dann irgendwie nach geschwungenen Klammern irgendwie ein oder so. Aber das ist eigentlich, das braucht man eigentlich nicht so super oft, sondern im Wesentlichen reicht das, wenn man für ganz normalen Text einfach Auto-Indent setzt und für irgendwie alles andere zusieht, dass man irgendwo eine halbwegs sinnvolle Syntax- und Formatierungsdatei herbekommt, die einem so Fragen einfach abnimmt und da irgendwie sinnvolle Default setzt. Genau. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Ja. Da hinten, glaube ich, ja. Die Frage war, ob man in eine Makro Optionen setzen kann, und die Antwort ist ja, das kannst du tun. Du könntest irgendwie sagen, okay, wir recorden mal ein Makro und zwar ein B, und was das Makro tun soll, ist, es soll im Wesentlichen Doppelpunkt Z-List Ausrufezeichen Enter drücken und dann drücke ich wieder Q und jetzt habe ich ein Makro aufgenommen, das mir im Wesentlichen List, also die List Characters toggelt. Und das kann ich mit add b einfach ausführen. Du siehst, jetzt sind List-Characters irgendwie an, jetzt sind sie wieder aus, jetzt sind sie wieder an. Das heißt, du kannst ganz generell, solange du ein Makro aufnimmst, kannst du Vim einfach nutzen, wie du Vim nutzt und Optionen anschalten und ausschalten und Dinge ändern und Dateien öffnen und alles Mögliche machen. Und sobald du aufhörst, das Makro zu recorden, wird eben genau das, was du gemacht hast, alles gespeichert. Das heißt, du kannst genau alles tun, was Vim tun kann, in einem Makro. Genau, weitere Fragen? Die Frage oder die Anmerkung war, dass öfters beim Pasten das vorkommt, dass die Auto-Indentation einem irgendwie alles kaputt macht. Das zu umgehen ist relativ simpel. Dazu gibt es den Paste-Modus. Den kann man mit Set Paste irgendwie einfügen und dann kann man hier irgendwie, genau, dann siehst du, wenn du auf Insert gehst, siehst du auch Paste. Das heißt, der würde jetzt an, der würde jetzt irgendwie erwarten, dass du Dinge da reinpastest. Und dann macht er das eben automatisch richtig und dann kriegst du eben, du kriegst ja üblicherweise dann dieses Phänomen, dass alles so eins weiter eingerückt ist. Ne? Du hast dann diese irgendwie riesige Diagonale, die da irgendwie sich durch deinen Text durchzieht. Und das kannst du eben umgehen, indem du in den Paste-Modus gehst mit Set Paste und da dann wieder rausgehst. Und was ich glaube, ich habe, ist, ich habe mir das auf irgendeinen Key gebindet. Ich glaube auf sowas wie Leader P oder sowas. Das heißt, drücke einfach einmal, weil mein Leader Komma ist, Komma P. Und dann bin ich im Paste-Modus, dann kann ich Dinge pasten und drücke ich nochmal Komma P, dann bin ich da wieder raus. Genau. Nächste Frage. Die Frage war, ob ich meine Vim-RC posten kann. Ich kann das tun. Ich wollte die sowieso mal irgendwann irgendwo hinstellen. Vielleicht ist das jetzt kein schlechter Anfang, aber erwarte nicht zu viel. Da steht gar nicht so viel drin und ganz viel ist offensichtlich geklaut. So wie das ja immer ist. Genau, und da sind irgendwie so eine Handvoll Eigenideen drin, aber das kann ich gerne mal tun. Ja. Die Frage war, ob ein Komma als Leader irgendwie sinnvoll ist. Dazu vielleicht zwei, drei Sätze. Die Idee, die da dahinter steht, ist, wenn ich mir eigene Befehle definieren will, dann gibt es die Möglichkeit, sich einen sogenannten Leader zu definieren. In meinem Fall ist das Komma. Andere Leute haben da irgendwie Anführungszeichen oder Slash oder irgendwas. Und wenn ich dieses Zeichen dann in meinem normalen Command-Mode drücke und danach dann ein anderes Zeichen drücke, dann wird eben der Befehl, der irgendwie damit verbunden ist, ausgeführt. Und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme mit dem Komma als Leader. Ich komme damit ganz gut zurecht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht so genau, was Komma sonst eigentlich tut. Das brauche ich nie. Oder selten oder bis jetzt noch nicht, weiß ich nicht, aber bis jetzt komme ich mit dem Leader als, mit dem Komma als Leader ganz gut klar. Weitere Frage? Okay. Die Antwort oder die Anmerkung aus dem Publikum war gerade eben, dass man grundsätzlich, wenn man sich mit dem Leader irgendwie Dinge überschreibt, diese überschriebenen Befehle einfach auf andere Dinge mappen kann und dann ist alles wieder gut. Genau. Weitere Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Kommt im Zweifel gerne so auf mich zu. Und dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Rest der MCD. Vielen Dank. Applaus